Wir haben ja eine Auswahl an Predigttexten für den heutigen Sonntag und wir wollen auf das eingehen, was der Apostel Paulus im Korintherbrief im 9. Kapitel sagt. Aber zuvor lese ich uns das Wort aus dem Propheten Jeremia, wo es doch heißt, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Darauf kommt es an, liebe Geschwister und Freunde, dass wir einen echten Ruhm in unserem Herzen haben. Und das kann nur der Ruhm sein, dass wir Gott kennen, wenn wir ihn kennen, in Jesus Christus. Es gibt ja viele, die nennen sich Christen und kennen Christus gar nicht. Sie erleben ihn auch gar nicht. Und der Apostel Paulus mahnt, dass auch die, die ihn kennen, in seiner Gegenwart bleiben sollen, indem sie nicht nur gerettet sind, sondern sich auch senden lassen. Und zwar zu den Bedingungen ihres Erlösers, nicht zu den eigenen. Ich lese uns die Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 24 bis 27. Der Apostel Paulus sagt, wisst ihr denn nicht? Schon mal eine wichtige Frage, die wir auch zu beantworten haben. Dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe nicht mit der Faust wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Ein wichtiges Wort, das der Apostel Paulus an die Gemeinde schreiben durfte, damit sie im Leben bleibt mit Christus, im sichtbaren Leben mit Christus. Es geht ja nicht nur um das Bekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, sondern es geht ja um den Beweis, dass es so ist, dass ich daran glaube. Der Beweis liegt in dem Zeugnis des Lebens der Gläubigen. Bleibe fest wie Daniel, so haben wir es gerade eben gehört. Das war ein Lebenszeugnis, was Daniel gab in der Löwengrube. Er hat nicht gejammert, er hat nicht geklagt, sondern er hat Gott gedankt, auf ihn vertraut. Er hat sein Leben in die Hand Gottes gelegt. Merken wir, wie real Glaubensleben sich anhört und anzuschauen sein muss? Ich laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der bloß Luftstreiche macht, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Indem ich nicht anderen sage, bekehre dich zu Christus und ich selber lebe gar nicht wie ein Christ. Wir müssen uns in unserer Zeit besonders fest entscheiden, wem wir dienen wollen. Denn in der Zukunft wird alles unter einem anderen Dach vereinigt. Das Haus for One soll ja gebaut werden, nicht? In Berlin, da wo alle Religionen unter einem Dach sich zusammenfinden, Austausch haben und sich einfach einigen auf ein gemeinsames Bekenntnis, obwohl das gar nicht möglich ist. Wer Jesus Christus nicht in seinem Leben hat, hat auch Gott nicht. So steht's in der Schrift. Wer ihn nicht hat, hat auch nicht den Vater. Wir sollen also zielgerichtet leben in dieser Welt und gebraucht werden. Denn in Jesus Christus ruft uns Gott zu dem wahren Leben. Das wahre Leben, das bereits auf Erden beginnt, nicht nur in der Ewigkeit. Manche Christen denken, ja gut, hier muss ich ja selber alles entscheiden auf der Erde. Aber in der Ewigkeit, da werde ich dann den Willen Gottes kennenlernen und mich ihm unterordnen. Das Leben als Christ mit dem himmlischen Vater beginnt auf dieser Erde. Darum durfte auch derselbe Apostel schreiben durch den Heiligen Geist. Ist jemand in Christo, dann ist er eine neue Kreatur. Er ist ein anderer Mensch geworden. Und Gott war in Christo, versöhnte die Menschheit mit sich selbst und richtete das Wort von der Versöhnung auf. Er brachte eine Gerechtigkeit ans Licht in Christus durch das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz, die er uns schenkt, damit wir ihm hier auf Erden dienen und leben können. Glaubenskampf im Jahr 2018. Durch Christus, nicht durch uns. Bereits am Anfang hat der Herr Jesus immer wieder gesagt, wenn er jemand in seine Nachfolge rief, die ersten Jünger am See Genezareth, kommt, folgt mir nach. Mit anderen Worten, gebt euer persönliches Leben auf, was ihr bisher geführt habt, und folgt mir nach. Und das finden wir gleich 12-mal im Neuen Testament so ganz speziell. Folge mir nach. Das war auch die Rede zu diesem frommen Jüngling, von dem wir lesen in der Schrift, der gesagt hat, ich mache alles, was in den Geboten steht. Ich bin wirklich ein frommer Mann. Ich habe alles gehalten. So, sagt der Herr, dann fehlt dir nur noch das eine. Dann lass mal das los, worauf du dich zuvor berufen hast, und folge mir nach. Das ist ein ganz neuer Weg, ein ganz anderer Weg als den, den wir kennen. Und jeder in unserer Mitte, der von neuem geboren wurde, weiß das auch. Es ist ein total anderer Weg, der gar nichts mit unseren früheren Wegen ohne Gott zu tun hat, der uns auf einen anderen Parcourslauf stellt und andere Erfahrungen gibt. Folge mir nach. Manche folgen ja gerne Menschen nach, auch gläubigen Menschen, religiösen Menschen. Ja, da fahren sie von einer Stadt zur anderen, bloß um diesen nachzufolgen. Wir sollen Christus nachfolgen. Merken wir das? Wir sollen nicht dem Ehemann und der Ehefrau nachfolgen, nicht den Glaubensgeschwistern, sondern Christus. Er sagt, folge mir nach. Und wer auf dem Weg der Nachfolge nicht mitgeht, den müssen wir leider loslassen. Wir können nicht zugunsten von Menschen sagen, Herr, warte mal ein bisschen, ich folge dir vielleicht später nach. Erst muss ich mich ja um meine Angehörigen kümmern. Folge mir nach, heißt es. Jesus stellt einen Totalanspruch auf unser Leben und der Apostel Paulus will das auch so deutlich machen. Wir sind in ein neues Leben, in den Glaubenskampf gestellt. Und wir sollen so auf diesem Weg gehen, als ob wir die Einzigen sind, die das Ziel erreichen. Die Vorbedingung allerdings, um auf solchem neuen Weg leben und stehen und geführt werden zu können, ist Vergebung unserer Schuld. Ein Mensch, der keine Sündenvergebung angenommen hat, wird nie auf dem neuen Weg des Lebens gehen können. Der Ausgangspunkt für das neue Leben ist und heißt Friede mit Gott. Und hier können wir uns fragen, auch heute Morgen, jeder Einzelnen, habe ich Frieden mit Gott? Friede mit Gott bedeutet doch, ich habe keine Furcht vor ihm. Ich kann jederzeit aus der Welt in die Ewigkeit gerufen werden und bin dankbar und froh. Friede mit Gott heißt das. Oder fürchte ich mich noch? Friede mit Gott ist der Ausgangspunkt, um auf dem neuen Weg den guten Kampf des Glaubens kämpfen zu können. Nachdem wir, und das sind doch offenbar auch die meisten, denke ich, unter uns, Christen geworden sind, sollen wir auch wie Christen leben, Christen sein, die auf Erden Christus bezeugen in Wort, Werk und Wesen. Und ich persönlich merke auch immer wieder, dass es im Alltag oft schwierig ist, nicht? Die Barmherzigkeit, die Liebe Christi zu bezeugen. Ach, manchmal geht man gerne an die Decke, wenn einem etwas nicht passt. Ja, das ist aber nicht das Wesen Christi. Christ sein. Wir werden beobachtet diesbezüglich, auch von den Mitmenschen, ob wir nur christlich reden oder ob wir Christen sind. Christsein heißt doch, für andere eine Wegweisung zu sein zu dem, der uns Frieden gegeben hat. Wegweiser zu sein zu dem lebendigen Gott, der sich erbarmt hat über die Menschenkinder und sandte sich in seinem Sohn, um die Versöhnung zwischen ihm und uns aufzurichten. Christsein heißt Zeuge sein. Der Apostel Paulus hat nicht nur Empfehlungen gegeben für die korinthische Gemeinde, für die Mitgläubigen, sondern er hat es auch mit seinem Leben bewiesen. Er selbst hat auch sein Leben so beschnitten, dass es dienstbar sein konnte für seinen Auftrag, für seinen Heiler. Er betont zum Beispiel, dass er nicht verheiratet war. Er sagt, das hätte ich ja machen können, denn auch die anderen Apostel waren ja verheiratet. Vers 5 im Kapitel 9. Haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Frau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben wir allein nicht die Vollmacht, auch nicht zu arbeiten und von den Almosen der anderen zu leben? Sind wir diejenigen, die arbeiten müssen, um frei zu bleiben von den Gaben der anderen? Er sagt es einfach aus dem Grunde, nicht um jetzt die anderen Apostel niederzudrücken, sondern deutlich zu machen, mein Auftrag mit meinem Heiland erfordert das, dass ich frei bleibe. Dass ich frei bleibe von den Dingen, die mich in meinem Auftrag abhalten. Und so könnten wir das auf jeden Einzelnen erweitern. Was hält dich ab, Jesus ganz zu folgen? Ist vielleicht nicht das, was der Apostel Paulus für sich in Anspruch nahm. Er sagt, nicht verheiratet, das hält mich auf. Ich will selber mit meinen Händen das Geld verdienen und nicht abhängig sein. Das würde mich ja aufhalten. Er verzichtete sogar, wenn es sein muss, auf Essen, auf Speise, wenn es dem Auftrag entgegenstand. Denn er sagt zum Beispiel hier im 8. Kapitel, Vers 13, wenn die Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen. Oh, warum denn das? Damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Ja, ich betäube meinen Leib um Jesu Willen, weil ich auf dem neuen Weg bin. Und dann nehme ich auch die äußerlichen Dinge, die widerwärtigen Dinge, die meinem Leib entgegenstehen, in Kauf. Es geht um das neue Leben, liebe Geschwister. Wir sind nicht nur errettet, sondern auch gesandt. Und in Vers 19 heißt es von ihm: Obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst zum Knecht gemacht, auf dass ich ihrer viele gewinne. Den Juden bin ich geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich einer geworden wie unter dem Gesetz geworden, obwohl ich nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Auf dem neuen Weg in der Nachfolge Jesu geht es um dieses Zeugnis: Du darfst auch zu Jesus kommen. Du darfst auch versöhnt sein mit Gott. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Das ist Leben eines Christen. Das ist Leben im Auftrag. Und das gilt jedem, gleich wo ihr steht in dieser Welt. Das Beispiel des Herrn Jesus zeigt uns diesen Weg, denn es heißt auch im 2. Korintherbrief, zitiert ja der Apostel Paulus und spricht von seinem Heiland im 8. Kapitel, Vers 9: Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm, um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wir verstehen diese Aufforderung des Apostels, die er durch den Heiligen Geist der Gemeinde neu, klar und deutlich macht: Ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde. In Johannes 17 betete ja der Herr Jesus und sagte ein starkes Wort über diejenigen, die ihm folgen wollen und sollen. Und sagte: Gleich wie du mich, Vater, gesandt hast in die Welt, gleich wie, so sende ich sie auch in die Welt. Gleich wie du mich, so sende ich sie auch. Folget mir nach, sagte Herr Jesus. Er erniedrigte sich selbst. Und das ist der Weg des Dienstes am Nächsten. Wir sind ja gar nicht beauftragt, die Menschen zu korrigieren, sondern sie einzuladen zu dem hin, der auch uns erlöst hat, der uns aus dem Schlamm gezogen hat. Wir steckten ja alle im Schlamm, im Mist. Keiner hatte was zu bringen. Alles war schlecht, ekelhaft. Man musste sein Angesicht davor verbergen. Gottes Angesicht musste sich verbergen. Und dennoch sah er den Weg, uns aus diesem Schmutz und Schlamm herauszuholen, unseres Lebens. Er erniedrigte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, um unseretwillen. Er diente uns und lud uns ein durch sein Zeugnis der Barmherzigkeit. Der Apostel Petrus hat es auch nach Pfingsten ganz deutlich verstanden, diese Botschaft. Vorher war er der große Macher. Ich mache das schon, Herr. Ich werde die Sache schon regeln. Dem Malchus haue ich mal das Ohr ab und dann wird die Sache gut werden. Und ich werde, wenn es sein muss, sogar mit dir sterben. aber das hat ja alles nicht funktioniert. Der Herr sagt, nein, du wirst mich verleugnen. Nein, niemals. Ja, tatsächlich ist es passiert. Aber nachher sagt er nach Pfingsten, das ist ja ein ganz anderer Weg in der Nachfolge. Und sagt, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist ja genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung. Das ist genug jetzt. Das hat er plötzlich für sich erkannt und für die Gemeinde. Es ist genug, dass man selbstständig gelebt hat vorher ohne Gott. Ist genug. Jetzt wollen wir die übrige Zeit nach dem Willen unseres himmlischen Vaters in Jesus Christus leben. Und auch in der Fürbitte dürfen wir dann für den Nächsten einstehen, für die kostbaren Seelen, die sich noch in der Verlorenheit befinden, die aber doch gerettet werden sollen. Ist das nicht ein wunderbarer Auftrag, den wir auch zu Beginn des neuen Jahres bekommen haben und dem wir kräftig nachkommen dürfen und sollen? Um für Jesus Christus leben zu können und ihm dienen zu können, was ja das Selbstverständlichste ist. Denn was hat er für mich, für uns gelitten am Kreuz auf Golgatha? Müssen wir alles meiden und vermeiden, was unsere Kraft zu diesem gesegneten Leben schwächt. Alles meiden. Hier wird ja ein Bild eines Sportlers angesprochen, eines Schnellläufers, vielleicht eines 100-Meter-Läufers, der auf Höchsttouren kommen muss, der Erste sein will. Und wenn wir mal die Sportnachrichten hören und auch vielleicht mal von den Trainingseinheiten der Sportler berichtet bekommen, sind wir erstaunt und sagen, oh, dann will ich lieber kein Sportler sein, wenn ich auf so viel verzichten muss und so eng trainieren muss. Ja, er enthält sich allen Dingen. Das habe ich früher auch von Sängern gehört, die in Bayreuth gesungen haben. Die wurden auch interviewt, wie sie sich verhalten, wenn sie jetzt da auf so einer großen Bühne stehen. Ja, dann haben sie gesagt, also mehrere Wochen vorher überhaupt kein Alkohol, kein Nikotin, kein Sex. Ja. Sonst geht das alles nicht. Und die haben das tatsächlich gemacht. Obwohl sie all diesen Dingen vorher sehr verpflichtet waren. Aber da haben sie abstinent gelebt, um Höchstleistung zu kriegen. Und wie viel mehr sollen Kinder Gottes alles meiden, was sie hindert, als Christ zu leben in dieser Welt. Alles, was uns schwächt im Geist und im Fleisch, soll ferne von uns bleiben. Wir sollen verglichen werden mit so einem Wettkämpfer, mit einem Sportler, der sich zu Höchstleistungen bringen lassen will. Diese allerdings machen das ja für eine vergängliche Krone, nicht, dass sie in der Sportstatistik aufgeführt werden. Wir aber im Blick auf unseren Heiland, Jesus Christus, den wir einst in seiner schönen Herrlichkeit sehen werden, wenn er uns ruft aus der Zeit. Der Apostel Paulus sagt, dass auch er persönlich keine Kraft vergeuden will. Er will nichts vergeuden. Er will nicht drauf loskämpfen, so wie einer, der dann in die Luft schlägt, verkehrte Schläge austeilt. Ein Boxer, der verliert nämlich am meisten Kraft, wenn er daneben haut. Das kostet physisch mehr Kraft, als wenn er den Feind trifft, den anderen. Und sagt Apostel Paulus, das wollen wir nicht machen. Wir wollen nicht daneben schlagen, wir wollen nicht daneben gehen, wir wollen nicht auf Abwegen gehen, sondern was getan wird, soll Frucht bringen. Und dazu ist es notwendig, dass wir auch in dieser Glaubensrüstung bleiben. Und der Apostel Paulus schrieb ja da auch im Brief an die Epheser von dieser wunderbar gestalteten Rüstung. In 7 Teile hat er dort aufgezählt. In Epheser 6, da heißt es ja zunächst in Vers 10, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das heißt, was ihr jetzt tut als Kinder Gottes, soll aus der Kraft geschehen, die der Herr euch darreicht. Und dann erzählt er, was notwendig ist, um in dieser Stärke des Herrn zu bleiben. Seid umgürtet, Vers 14, ganz fest an euren Lenden mit Wahrheit. Jesus Christus soll euch auf dem Weg voranbringen. Ein Gürtel um die Lenden bedeutet, dass das Gewand etwas höher getragen wird, damit man auch wirklich gehen kann. Nicht, dass man jetzt in Ruhe irgendwo steht, sich ausruht, sondern wirklich auf dem Wege sein kann. Aber sei umgürtet mit der Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Folge ihm in der Wahrheit. Und sei angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Ja, nicht mit einer Gerechtigkeit, die ich selbst empfinde, sondern mit der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die Jesus Christus am Kreuz erworben hat. Diese Gerechtigkeit soll dich umgeben. In dieser Hülle der Gerechtigkeit sollst du immer stehen können, damit dein Zeugnis, was du weitergibst, aus dieser Gerechtigkeit heraus gegeben werden kann. Und an den Beinen sei gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Das muss man immer mitlesen, ne? Einzutreten für das Evangelium, ja, das machen ja viele. Aber des Friedens ist eine ganz andere Dimension, wie man für das Evangelium dann eintritt. Nicht in Zank und Streit, sondern im Frieden. In der Vergebungsbereitschaft, so wie einem selber vergeben worden ist. Man ist ja erst ruhig geworden durch die Vergebung der Schuld. Vorher war man ein Choleriker in all diesen Handhabungen der Welt. Konnte alles nicht schnell genug gehen. Andere wurden gemaßregelt, weil sie nicht so handelten, wie ich handle. Aber durch die Sündenvergebung habe ich ein neues Leben, konnte ich ganz ruhig werden. Evangelium des Friedens. Und in diesem Frieden darf ich auch das Evangelium weitersagen. Darf ich Zeuge sein, dass Gott diesen unglaublich, unfassbaren Frieden geschenkt hat. Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens. Wir hörten ja auch in der Einleitung, Gottes Wort ist wahr. Es hält, was es verspricht. Wir sollen uns darauf verlassen. Schild des Glaubens heißt, ich verlasse mich auf den Herrn. Was er sagt, stimmt. Und wir haben ja ein wunderbares Beispiel von dem Vater des Glaubens, nämlich Abraham. Von ihm steht geschrieben in Römer 4, Vers 18 und weiter, er glaubte auf Hoffnung, wo gar nichts zu hoffen war. Nicht zu hoffen, nicht zu sehen. Und doch glaubte er, dass Gott sagt, aus dir sollen Völker entstehen. Siehst du die Sterne? Ja, so groß soll deine Nachkommenschaft sein. Kannst du sie zählen? Nein. Aber er glaubte auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, denn er hätte ja sagen können, ich bin zu alt, ich kann ja keine Nachkommen mehr zeugen. Er war schon sehr alt. Und seine Frau ja auch. Aber er hat gehofft auf Hoffnung, wo gar nichts zu hoffen war. Und er wurde gesegnet. Deswegen vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens. Haltet immer wieder fest am Wort des Herrn. Psalm 32, Vers 10. Wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Den wird die Güte umfangen. Die Glaubensfrau Hedwig von Redern, die hat ja in ihren Liedern oft bekannt, dass sie auch nicht weiß, wie es weitergeht. Aber sie hat geglaubt. In diesem Lied, wir kennen das, weiß ich den Weg auch nicht. Ich weiß ihn. Du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ich muss den Weg jetzt nicht wissen, den nächsten Schritt. Hauptsache, du weißt ihn. Dann bin ich bereits schon still und friedvoll. Brauche ich mich gar nicht mehr aufregen. Ist es doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe. Das ängstlich schlägt das Herz, sei spät, sei früh. Ja, es ist wirklich vergeblich dann. Aber das muss weg. Du weißt den Weg. Du weißt den Weg ja doch. Du weißt sogar die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Das ist Glaube und Vertrauen. Ich preise dich für deiner Liebe Macht. Ich rühme die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt auch, woher der Wind so stürmisch weht. Du gebietest ihm. Du kommst nie zu spät. Glaube, Vertrauen. Drum warte ich still. Dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg. Das reicht mir aus. Das ist genug. Das ist Vertrauen. Wir berufen uns auf Gottes Wort als Kinder Gottes in dieser Zeit. Und dieser Glaube, so schrieb auch Johannes in seinem ersten Brief, dieser Glaube ist der Sieg, der alles, die ganze Welt überwunden hat. 100-mal unterstreichen, hat. Fertig. Verstehen wir das? Wir können so frei sein. Wir können so dankbar sein. Allerdings nur in Verbindung mit dem Heiland. Nicht nur Christ heißen, sondern Christ sein. Ja, wir sollen auch den Helm des Heils aufsetzen, heißt es zu der Waffenrüstung noch. Das ist doch die Gewissheit, zu Gott zu gehören. Du kannst dich auch heute Morgen fragen, weißt du, ob du zu Gott gehörst? Weißt du das? Ich sage bewusst und frage, weißt du es? Du kannst es und musst es auch wissen. Helm des Heils, Heilsgewissheit. Im Römerbrief steht, Kapitel 8, Vers 14, die vom Geist Gottes bewegt sind, die sind Gottes Kinder. Ihr habt doch nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den ruft ihr aber, lieber Vater. Und der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist so wichtig, auch wenn wir im Glaubenskampf in diesem neuen Jahr stehen, dass wir aus dieser Gewissheit heraus unserem Heiland folgen auf seinen Wegen. Und das Schwert des Geistes sollen wir haben, so steht es auch im Epheserbrief. Der höchste Maßstab für unser Handeln soll immer Jesus Christus und sein Wort sein. Sein Wort. Es steht geschrieben, sagen wir. Es steht geschrieben. Und das siebte, und das ist sehr interessant, wir lesen ja auch von dem Goliath und dem David, nicht in dem Kampf. Ja. Äußerlich schien das ja sehr ungleich zu sein. Goliath hatte ja auch 6 Stücke, die er so als Schutzpanzer hatte, nicht ein Helm, Brustpanzer und an den Beinen gestiefelt. Und dann hatte er noch einen Spieß, dann hatte er eine Lanze und ein Schwert, 6 Teile. Also er war voll ausgerüstet und groß war er auch noch und stark. Aber er hatte etwas nicht, was ja hier auch als siebtes für uns da ist, nämlich in allen Dingen das Gebet, die Verbindung mit dem lebendigen Gott. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet. Er hatte keine Beziehung zu Gott, deswegen sagte der kleine David, ja, du kommst hier so mit so einer großen Rüstung an, aber ich komme im Namen des Gottes Israels. Ich komme im Namen des Herrn. Mit dem habe ich nämlich Verbindung. Und das steht über allen Kräften dieser Welt. Über allem. Das ist in unserem praktischen Alltag so. Und das ist auch in den Ereignissen dieser Welt. Ach, was haben viele Menschen Angst vor den Islamisten? Sie sind schon besiegt. In Christus. Das ist ja alles nur satanische Schaumschlägerei, die in dieser Welt stattfindet. Um so zu tun, als ob sie etwas sind. Aber sie sind ja gar nichts mehr. Jesus Christus hat alles besiegt. Und wir somit mit ihm. Darum mahnte auch der Apostel Paulus seinen geistlichen Ziehsohn Timotheus in 2. Timotheus 2, sei nun stark. Sei nun stark. Und er könnte dazu auch gefügt haben, enthalte dich doch aller Dinge, die dich aufhalten könnten, deinem Heiland zu folgen. Und in 1. Timotheus 6, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben. Lass nichts dazwischen treten, was dich hindern könnte, jetzt deinem Heiland zu folgen. Das war auch das Geheimnis des Sieges Israels, als es das Land, das verheißene Land einnehmen sollte. Josua war ja nun der Anführer geworden, aber ihm wurde gesagt, du wirst Sieg haben, wenn du dich festhältst an dem Wort, das der Herr dir gegeben hat. Ich lese in Josua 1, ab Vers 6, sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe gegeben habe, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen. Und du wirst alles richtig ausrichten. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen. Das heißt also, täglich Gottes Wort im Herzen zulassen und im Gebet darum bitten, diesem Wort zu folgen. Ich hatte schon mal dieses kurze Zeugnis gegeben von diesem gesegneten Mann Hudson Taylor. Wir kennen diesen Namen, der Gründer der China-Inland-Mission. Er war ein junger Mann, er war ja in der Lehre des Bankkaufmanns, 15 Jahre alt, fing er dort an, kam natürlich aus einem christlichen Hintergrund. Er selber war aber noch nicht durchgedrungen so richtig. Und er hörte, was so die Kollegen alles sagen. Und da merkte er Folgendes. Die Inkonsequenz der Christen, die zwar Vorgaben an die Bibel zu glauben, aber gleichwohl ihr Leben so führten, als ob es kein solches Buch gäbe. Das war eins der stärksten Argumente meiner ungläubigen Kollegen. Damals fühlte ich und sprach es auch aus, dass falls ich behauptete, an die Bibel zu glauben, ich unter allen Umständen versuchen würde, mein Leben danach auszurichten, indem ich sie einfach auf die Probe stellte. Hätte sie sich dann als nicht wahr und nicht zuverlässig erwiesen, wollte ich mich gänzlich von ihr abwenden. Diese Gedanken beschäftigten mich, als es dem Herrn dann gefiel, mich zu sich zu ziehen. Und ich glaube, ich darf sagen, ich habe seither Gottes Wort erprobt und es hat mich in der Tat nie enttäuscht. Ich habe niemals Grund gehabt zu bedauern, dass ich mein Vertrauen auf seine Verheißung gesetzt habe oder zu bereuen, dass ich der Führung seiner Anweisung gefolgt bin. Seine Beobachtung auf der einen Seite, ja, so sieht uns die Welt, wenn wir uns Christen nennen, aber nicht nach der Bibel leben. Und er hat gesagt, also das will ich nicht machen. Sollte ich mich bekehren, dann will ich auch die Bibel ausprobieren und mich danach richten, damit ja ich gesegnet werde, aber auch die anderen erkennen, dass Gottes Wort wahr ist. Noch zum Schluss. Christsein heißt doch, bewusst Nein sagen zur Sünde. Der Hurerei keinen Raum geben. Weder geistlich noch leiblich. Ein ganzes Ja zu Jesus. Wenn wir Zeugen sind von dem ewigen Leben, das jeder Mensch empfangen kann, wenn er doch glaubt, sollen wir auch das Zeugnis mit dem veränderten Dasein geben. Denn in Lukas 6, 46 haben wir uns gerade auf dem Wege hierher unterhalten, sagt ja der Herr, sagt doch nicht vergeblich, Herr, Herr, könnt ihr euch sparen, wenn ihr nicht tut, was ich euch sage. Braucht ihr gar nicht das Herr, Herr sagen. Ja, das steht dort geschrieben. Denn ihr sollt tun, folget mir nach. Alles, was uns hindert, in dieser Nachfolge zu stehen, soll beiseite geschoben werden. Nichts soll uns aufhalten. Und hier gilt auch die Einladung für die, die Jesus noch gar nicht kennen. Wer Jesus nachfolgen will, muss sein ganzes Leben ihm übereignen. Und das kann zu jeder Zeit geschehen. Zu jeder Zeit kannst du es tun. Es gilt aber auch, dass nicht nur der Anfang gut sein muss, sondern auch das Ende. Wir sagen ja, Ende gut, alles gut, Ende gut. Und diejenigen, die den guten Kampf des Glaubens in der Enthaltsamkeit von den Dingen dieser Zeit geführt haben, werden einst auch vor dem Throne Gottes am kristallenen Meer jubeln und bezeugen und sagen, dass der Herr wunderbar ist. Es heißt dort in Offenbarung 15, die den Sieg behalten haben, über das Tier, über das Bild und die Zahl seines Namens, sie standen an dem gläsernen Meer und hatten Instrumente, Harfen. Sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Wer sollte dich nicht fürchten? Möge der Herr schenken, dass wir ganz neu uns besinnen auf das neue Leben mit ihm. Dann werden wir auch fruchtbar sein in unserem Alltag. Wir werden Beter sein, die für andere einstehen, wie ein Mann, und das sage ich zum Schluss, der betete für einen Lästerer. Da ist eine kleine Erweckung ausgebrochen in einem Dorf und ein Schmied war ein Lästerer und der sagt, ach, das stimmt sowieso nicht. Und die sind doch alle Heuchler. Und jetzt wollte ein Ältester ihn mal zur Rede stellen. Er hatte eine ganze Nacht für diesen Mann gebetet. Und dann wollte er hingehen und ihm mal sagen, was Sache ist. Aber alles, was er sich vorgenommen hatte, kam nicht zum Tragen. Es war nur das eine, dass er hinging und sagte, oh mein Freund, ich interessiere mich für Sie und für das Heil Ihrer Seele. Ich habe die ganze Nacht Ihretwegen mit Gott gerungen. Mehr konnte er da nicht sagen, ist wieder nach Hause gegangen. Dieser Schmied, der wollte weiterarbeiten, da fiel ihm der Hammer aus der Hand und ging nach Haus. Und die Frau sagte, was ist denn nun los? Ja, es ist genug, ich bin wie gefangen. Ich kann nicht arbeiten. Da kommt doch Herr B. zu mir in die Schmiede und sagt, ich interessiere mich für das Heil ihrer Seele. Er interessiert sich für mich? Ist das nicht seltsam, dass ich mich nicht für meine Seele interessiert habe? Dieses freundliche Wort allein von dem Ältesten bewegte ihn, dass er jetzt den aufsuchte und hinging zu ihm. Als er dann ankam, fand er den Ältesten auf den Knien betend. Er hat sich daneben hingekniet, hat auch gebetet und hat sein Leben diesem Heiland anvertraut. Einfach durch dieses kleine Zeugnis. Gar keine großen Worte. Folget mir nach, sagt der Herr Jesus. Wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Amen.